Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen.
Hier ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Zahnärztinnen-Netzwerk-Kongress am 14. September 2024 in München. Zukunft Leadership, so der diesjährige Titel, weil die Fähigkeit, das Unternehmen Zahnarztpraxis zu führen, maßgeblich darüber entscheidet, wie viel Zeit für das Wesentliche die Behandlung des Patienten bleibt. 3 Referentinnen, 10 ExpertInnen, 100 Kolleginnen mit insgesamt einer unschätzbaren Menge an unternehmerisch relevantem Wissen aus der Praxis für die Praxis. Und außerdem ein Netzwerkabend gemeinsam mit den Kolleginnen von Dentista e.V. und ein Abendevent als Abschluss eines erfolgreichen Kongresswochenendes. Sei dabei, wenn es um dich als Unternehmerin geht. Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.de/kongress. Am besten gemeinsam mit einer Kollegin, um den Freundinnenvorzugspreis zu erhalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn. Ich bin die Inhaberin und Gründerin des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks. Und heute zum zweiten Mal bei mir im Podcast als Gast die liebe Caro in echt und auf dem Platz, Dr. Caroline Pfennig. Aber ich habe schon gehört, ich darf das nicht sagen, weil Caroline wird sie nur genannt, wenn sie es ausgefressen hat. Und das hat sie ja ausnahmsweise oder ganz sicher hier bei uns im Podcast nicht. Caro ist Gynäkologin in fast eigener Praxis und in der letzten Podcast-Folge, da stand sie noch vor allen Gründungsentscheidungen, beziehungsweise entschieden war schon, dass sie selbstständig sein möchte. Und heute, ein paar Monate später, freue ich mich auf ein kleines Update von dir. Liebe Caro, schön, dass du wieder da bist.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute unsere zweite Folge aufnehmen und dass ich wieder bei euch sein darf. Dankeschön.
Ich glaube ja, dass bei dir in den letzten Monaten 24 Stunden ein bisschen wenig waren beim Tag, oder?
Ja, tatsächlich seit unserem letzten Podcast hat sich einiges verändert. Also einiges ist gleich geblieben. Wir sind weiterhin am Hausbau, der sich aber dem Ende zuneigt. Tatsächlich aber habe ich meine Praxis, die ich übernehmen werde, gefunden. Und ja, damit haben sich ziemlich viele neue Aufgabenfelder aufgetan die letzten Wochen und Monate.
Magst du mal so ein bisschen erzählen, wenn wir auf den letzten Podcast gucken, ne, dann warst du ja sozusagen noch auf der Suche nach einer Praxis. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie es dir so gegangen ist, bis du gefunden hast, was du gesucht hast?
Ja, klar, sehr, sehr gerne. Also Suche, das hatte ich ja letztes Mal erzählt, es gibt Börsen, es gibt so seine Netzwerke, die man so hat, aber durch die Beschränkung der Sitze trotz allem gar nicht so einfach. Und tatsächlich war es am Ende glückliche Fügung, dass mein jetziger Abgeber und ich uns in ein und derselben Börse wenige Wochen nacheinander praktisch eher abgebend, ich suchend gemeldet haben und das zusammengepasst hat und wir da zusammengefunden haben, ja.
Und ist es genau das, was du gesucht hast?
Ja, es ist tatsächlich Punktlandung genau das, was ich gesucht habe, ja.
Und wie ist es so ein bisschen zeitlich? Also du hast mir ja erzählt, dass du tatsächlich die Praxisübernahme erfolgt zum 1. Januar 2025. Mhm. Heißt es dann bist du die Praxisinhaberin und der Praxisabgeber oder Übergeber ist dann noch bei dir angestellt oder geht er dann in den Ruhestand und bist du jetzt schon in der Praxis irgendwie unterwegs?
Also wir haben für uns das Konstrukt so gewählt, dass ich tatsächlich schon jetzt seit 1. April bei ihm angestellt in der Praxis bin. Das dürfen wir in dem Konstrukt für 9 Monate so machen. Das heißt, wir arbeiten jetzt praktisch 50-50 zusammen in der Praxis und tatsächlich darf er aber zum Ende des Jahres in wohlverdienten Ruhestand gehen, so dass ich ab 1.1. tatsächlich Inhaberin und auch alleine in dieser Praxis sein werde.
Okay. Und wie fühlt sich das an?
Nach einem ganz, ganz großen Traum, der sich für mich erfüllt.
Ich finde es super. Ich finde ja, Selbstständigkeit ist eine der größten Freiheiten, die man sich selbst schenken kann. Ich kaufe dir immer Risiko damit ein. Das ist ja klar. Ne? Das ist das andere, wenn du angestellt bist, kriegst am Ende vom Monat dein Geld, kannst krank sein, wie auch immer. Und trotzdem sage ich so, ich bin über 20 Jahre selbstständig. Das ist für mich einfach fast zu allen Lebensabschnitten, die ich bis heute sozusagen hatte. Ja. Also von daher kann ich das mit dem Traum total gut verstehen.
Ja, ich hatte jetzt ist noch gar nicht so lange her, am 7. Mai, es gibt ja dann immer ist ja alles sehr förmlich bei uns Ärzten immer, eine Zulassungssitzung von der Kassenärztlichen Vereinigung, wo entschieden wird, ob man denn auch diesen Vertragsarztsitz nun wirklich erhält. Und das war bei uns jetzt dieser Termin am 7.5. Und als ich dann von der KV die Nachricht bekommen habe, ja, ist alles in trockenen Tüchern, kriege ich zum 1.1., das war schon so eher ein ganz, ganz großes Freiheitsgefühl, tatsächlich, ja.
Ja, das glaube ich. Magst du uns mal so ein bisschen erzählen, was deine aktuellen Herausforderungen gerade so sind? Weil ich denke ja nur, dass es vermutlich eine der einfachsten Dinge ist, wenn du eine Praxis zu kaufen, sondern ich glaube, danach fängt es erst richtig an, oder?
Ja, tatsächlich. Also du hast mich letztes Mal gefragt, wo mein Projekt steht und ich habe gesagt, Babyschuhe. Ich glaube tatsächlich, bin ich so im Moment, so stecke ich glaube ich so mitten in den Teenagerjahren fest. weil es ist klar, auf der einen Seite, ich arbeite weiterhin als Ärztin, also es ist so ganz normale Sprechstundenalltag. Und das ist nebenbei die Planung der Selbstständigkeit. Und jetzt kommen sie eben, die ganzen Regularien, Sachen, an die man sich halten muss, Dinge, die man ummelden, anmelden muss, Nachweise erbringen muss, dass man das auch alles so hat und so abrechnen darf und seinen Qualitätssicherungsstandard und so hat. Und das sind tatsächlich große Herausforderungen aktuell. Und ich werde mir den Luxus gönnen, die Praxis, sobald ich übernommen habe, im Mitte Januar ungefähr, einmal komplett zu renovieren und nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Und das ist super, super schön, aber das ist natürlich auch nochmal ein Riesenprojekt praktisch. Und ich kenne es ja jetzt vom Haus, da darf ich auch mich gerade an der Inneneinrichtung austoben. Aber da habe ich weit weniger gesetzliche Auflagen, als ich das natürlich dann in der Praxis habe mit Sterilgutaufbereitung, zwei Toiletten getrennt, Mitarbeiter, Patienten und so. Und das sind so gerade das alles, mich dazu zu belesen und da den Richtlinien nachzukommen, das ist gerade so sind meine großen Herausforderungen.
Wer sind denn die wichtigsten, also was sind denn die wichtigsten Funktionen? Also nicht im Sinne von Herr Huber bekleidet mich, sondern welche Funktionen sozusagen sind denn deine wichtigsten, die dich begleiten auf dem Weg? Also ich sage jetzt mal der Steuerberater, der Banker, der...
Ja,
würdest du sagen, sind die wichtigsten Menschen dort?
Meine wichtigsten Menschen im Moment sind mein Berater von der Ärztefinanz, weil der den ganzen Finanzierungspapierkram tatsächlich mit mir macht. Seit jetzt die Zulassung tatsächlich in trockenen Tüchern ist, habe ich auch Kontakt mit unserem Steuerberater aufgenommen, um da das Richtige alles in die Wege zu leiten. Und tatsächlich habe ich für mich zumindest toll eine Firma gefunden, die praktisch Praxisumbauten, Neubauten macht und da einfach auch sehr viel Know-how hat, was alles beachtet werden muss und so. Und da habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt, die praktisch das Projekt mit mir macht. Also wirklich, die war jetzt vor 2 Wochen ungefähr in der Praxis, hat alles digital ausgemessen. Von der kriege ich jetzt Grundrisse und die begleitet jetzt dieses Projekt praktisch von erstem Grundriss, erstem Entwurf bis irgendwann Schlüsselübergabe ist. Und die ist gerade ein ganz guter oder ein ganz wichtiger Ankerpunkt für mich.
Okay, das heißt also, es ist wie so eine Art schlüsselfertiges Bauen sozusagen.
Genau. Genau, ich werde denen irgendwann im Januar den Schlüssel in die Hand drücken. Vorher habe ich mit der Dame eben alles geplant und dann bekomme ich es ein paar Wochen später zurück. Ja.
Sehr cool. Wenn wir mal zurückgucken, jetzt hast du ja schon ein bisschen Erfahrung, vermutlich gute und schlechte, vielleicht auch schon Entscheidungen getroffen, wo du aus heutiger Sicht sagst, mit dem Wissen von heute würde ich das anders machen. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Fragen, die du dir als Gründerin stellen musstest, also wenn du jetzt rückwärts guckst?
Also ganz, ganz basic. Ich glaube, die allerwichtigste Frage, die man sich vielleicht oder die ich mir für mich gestellt habe, nicht die man sich stellen sollte, ist, und die klingt jetzt abgedroschen, weil man sie so ungefähr in jedem Bewerbungsgespräch hört, aber ganz klassisch, und vor allem der Unterschied, wo möchte ich mich denn gerne in 10 Jahren sehen? Also ist Selbstständigkeit mit all seinen positiven und negativen und anstrengenden Seiten, ist es das, was ich will? Ist es das, was ich mit meiner Vorstellung von Familie, von Partnerschaft vereinbaren kann. Ich denke tatsächlich auch, dass es wichtig ist, dass man Partner, Partnerin da irgendwie mit einbezieht, dass man auch da guckt, passt das für beide, weil selbstständig sein ist auch schon für den Rest der Familie was anderes, als wenn man angestellt ist. Tatsächlich. Und dann, glaube ich, ja, einfach sich trauen.
Ich glaube ja, dass die Frage ist nur deshalb so abgedroschen, weil jeder weiß, wie wichtig sie ist und viele sich darum drücken, um die Antwort. Mhm. Inklusive der dazugehörigen Konsequenzen. Mhm. Wenn ich im Coaching bin, dann stelle ich immer die Frage nach der Entschiedenheit. Und wenn wir über Dinge entscheiden, ne, dann sage ich, die Vorteile musst du nicht entscheiden. Weil die Sonne nehmen wir immer. Ja. Ich lass uns mal den Schatten anschauen. Und wichtig bei einer Entscheidung ist, kauf den Schatten. Ja. Weil wenn du die Sonne willst, hat diese Sonne jenen Schatten.
Und kann ich den tragen?
Wir uns für diesen aktiv dafür entscheiden, dass wir diesen Schatten eben einfach mitgekauft haben. Ja. Also die Konsequenz mitgekauft haben. Und ich glaube, deshalb ist die Frage so abgedroschen, weil wir sehr oft sozusagen gerne A sagen, aber das B sagen dann einfach nicht wollen. Und weil wir das nicht wollen, können wir auch nicht A sagen.
Ja. Und ich denke, dass aber so auch ein bisschen für sich das große Ganze im Blick zu haben. Wo will ich denn hin und welchen Schritt muss ich jetzt gehen, um eben genau in 10 oder vielleicht sind es auch 12 oder nur 9 Jahre, aber um perspektivisch da hinzukommen, was muss ich denn jetzt dafür tun? Und ich glaube, das ist so, und das sind dann ganz viele kleine Einzelentscheidungen, aber das ist so, glaube ich, das Große, was für mich drüber steht, um da irgendwie so gerade in der Startphase einen Leitfaden zu haben.
Wir haben ja hier, also über das Netzwerk und auch über beide Netzwerke einfach auch oft und auch im Coaching oft Kontakt eben zu Behandlern und Behandlerinnen. Und das, was ich wirklich tragisch finde, ist, dass viele ganz enthusiastisch mit so einem Behandlungskonzept, mit der Idee, wo will ich denn hinkommen? Und dann haben die angefangen, an einem bestimmten Punkt sich untreu zu werden. Mhm. Und es hat in vielen Fällen direkt, ich sag mal, in das Unglücklichsein geführt, weil das dann irgendwann ist es ja etwas, was sich, das zieht immer weitere Kreise.
Potenziert sich.
Und potenziert sich und dann landet man irgendwann in einer eigenen Praxis, also kommt man morgens in eine eigene Praxis, von der man sagt, wie bin ich denn hier eigentlich hingekommen? Ne?
Ja, fühlt sich gar nicht wie meins an.
Und dann schließt sich wieder der Kreis zu dem Anfang, was du eben gesagt hast. Es ist so wichtig, sich zu fragen, wo will ich denn hin? Und es ist so wichtig, sich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen, weil wenn ich dorthin will, dann ist klar, nicht alle Patienten und nicht alle Entscheidungen passen da zu mir. Ja. Ich muss an der einen oder anderen Stelle, um dorthin zu kommen, unterwegs links und rechts die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen aussortieren und Nein sagen und aushalten, dass ich Nein sagen muss, um mir selber treu zu bleiben.
Ja, und da sind ja gerade wir Frauen nicht immer so gut da drin, Nein zu sagen und da offen zu uns zu stehen und auch mal unsere Grenzen zu ziehen.
Ja, das ist das eine. Und das zweite, oft ist das, kommt natürlich auch noch dazu, wenn du als Gründer da bist und du hast einfach auf der Bank einen Batzen Geld aufgenommen, ja, dann ist es eben schlicht, dann ist die Frage, nehme ich den Umsatz jetzt mit? Oder sage ich, um mir selber treu zu bleiben, nein und lebe damit, dass ich einfach den Euro nicht verdienen konnte, um meine Schulden zu tilgen. Da ist ja auch manchmal einfach auch ein mordswirtschaftlicher Druck dahinter.
Definitiv, und gerade in der heutigen Zeit.
So, und da denke ich mir immer, das muss, da umso wichtiger ist, immer wieder sich selber zu sagen, will ich das wirklich? Oder verbiege ich mich jetzt hier, um 3,50 Euro zu verdienen? Wir reden ja über viel mehr Geld, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Verbiege ich mich, um das Geld zu verdienen, um eben schneller eben meinen Kredit los zu sein. Und wenn ich so, ich sag mal, so erfahrene Silberrücken angeguckt habe und mit denen gearbeitet habe, dann sage ich immer, die Ursache von dem Unglücklichsein an der Stelle, und ganz, ganz viele Behandler sind ja unglücklich, ne? Ja. Die Ursache davon war, sich nicht selber nicht treu gewesen. Was ja nicht heißen soll, dass du nicht die Dinge verändern kannst. Ne? Es kann ja sein, du sagst in 3 Jahren, Zieländerung.
Ja.
wir positionieren uns neu. Ne? Also Konrad Adenauer hat ja schon immer gesagt, was interessiert nicht mein Geschwätz von gestern. Leider vergessen ja alle mal die zweite Hälfte des Satzes. Ne? Ja. Dann macht es ja wieder Sinn. Konrad Adenauer hat gesagt, es kann ja sein, dass Sie über Nacht Erkenntnisse bekommen haben, die eben mein Geschwätz von gestern als unsinnig sozusagen dargestellt haben. Und ich glaube, das kann ja sein. Wir können ja schon korrigieren. Wichtig ist nur, dass wir wieder entschieden sind. Ne?
Ja. Und dass wir uns dem Prozess des Korrigierens auch öffnen und dass wir nicht sagen, jetzt habe ich es einmal so entschieden, es muss jetzt bis zu meiner Rente genauso bleiben, sondern ja, das Leben ändert sich, die Dinge ändern sich und das muss ja, Veränderung muss ja nichts Schlechtes bedeuten. Man kann ja auch eine ganz tolle Erkenntnis gehabt haben und sagen, wow, jetzt bin ich an dem Punkt und jetzt mache ich das.
Und du weißt ja, und es ist ja in der Medizin, ist es ja anders, nicht anders als im Leben. Wir wissen ja gar nicht, wo Digitalisierung, Automatisierung, wo das noch hinführen wird, was du alles noch machen kannst in der Zukunft, von dem wir heute noch gar keine Vorstellung haben. Gibt es denn Fragen, von denen du sagst, die hätte ich eigentlich mir gerne früher gestellt, habe ich aber nicht, weil ich gar nicht wusste, dass ich sie mir hätte stellen sollen?
Gibt tatsächlich eine ganz pragmatische Sache. Die ist am Ende vom Tag kein Beinbruch, aber da das ja auch ein Podcast ist, den vielleicht andere Ärztinnen, die sich oder Ärzte, die sich niederlassen wollen, hören. Tatsächlich, wenn es um den Punkt Finanzierung geht, man ist ja immer erstmal ganz motiviert, alles unter Dach und Fach zu bringen und seine Schäfchen im Trockenen zu haben. Und das Verhängnisvolle daran ist eigentlich, dass man bei der Auswahl der kassenärztlichen Vereinigung Bonuspunkte, man rutscht höher im Ranking bei mehreren Bewertungen, wenn man mit dem Abgebenden bereits einen Kaufvertrag, einen privatrechtlichen, geschlossen hat. Natürlich war ich auch so motiviert und habe diesen Vertrag geschlossen. Was mir davor keiner gesagt hat und was vielleicht für andere nach mir ganz praktisch zu wissen ist, ist, dass sobald so ein Kaufvertrag privatrechtlich geschlossen ist, man keine Förderdarlehen vom Land mehr bekommt. Es darf keinerlei Unterschrift geleistet sein. Das Darlehen muss praktisch vorher beantragt und bewilligt sein. Und erst dann darf es zu einer Unterschrift mit dem Verkäufer kommen. Kein Beinbruch. Als Ärzte kriegen wir auch so bei diversen Banken Kreditverträge für eine Praxisgründung. Aber das wäre so ein Punkt gewesen, den hätte man oder den hätte ich vielleicht auch gerne vorher gewusst.
Ja, das stimmt. Bei den Fördergeldern kommt es wirklich in der Regel ganz oft auf die Reihenfolge, auf die Unterschrift, ja oder nein. Alles das sozusagen, das kommt wirklich darauf an. Und dann kann es schon mal sein, dass irgendwie x-tausend Euro flöten gehen, weil man eben in der falschen Reihenfolge gearbeitet hat. Das ist echt wichtig, echt, echt cooler Tipp, gefällt mir.
Also Vorsicht, erst Bank, dann Kaufvertrag.
Was sind denn deine positivsten Erfahrungen, die du gemacht hast?
Tatsächlich zwei Stück im direkten Patientenkontakt. Das eine ist, es war ein unglaublich schönes Gefühl, wie viele ehemalige Patientinnen aus meiner alten Praxis mir in meine neue Praxis gefolgt sind. Und das ist einfach wunderschön, wenn man Leute wieder sieht und die sagen, ja, wir haben uns bei Ihnen wohlgefühlt und auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine halbe, dreiviertel Stunde zu meiner Frauenärztin fahren muss, dann fahre ich. Und die einfach wiederzusehen, gerade schwangere Patientinnen, die man ja dann auch sehr häufig sieht, wiederzusehen, das war tatsächlich wirklich schön. Also so die Wertschätzung von den Patienten wirklich zu erfahren. Weil solange man zumindest an der Klinik arbeitet, man sieht die Patienten ja nie zweimal und die wissen auch gar nicht, wer man war auf Station oder sonst was. Das wäre sehr schön. Und von den neuen Patienten in Heppenheim tatsächlich, was mich absolut überrascht hat, diese Dankbarkeit, wenn man gesagt hat, ja, Sie müssen sich keine Sorgen machen, die Praxis wird zum 1.1. von mir übernommen, die wird nicht geschlossen. Die Heppenheimer haben da gerade so ein bisschen ein kleines Trauma, weil eine Hausärztin, die viele Jahre dort praktiziert hat, eben ohne Nachfolger jetzt ihre Praxis geschlossen hat und jetzt ganz viele hunderte Menschen händeringend einen neuen Hausarzt, neue Hausärztin suchen und viele Praxen auch Aufnahmestopp haben und so. Und einfach wirklich Patienten, die vor einem sitzen und sagen, ja, wir sind Ihnen total dankbar, dass Sie die Praxis hier übernehmen und dass ich mir dann ab nächstem Jahr nicht überlegen muss, wo ich noch zum Arzt gehen kann.
Cool. Ich meine, wenn die Patienten mitkommen, ist es ja auch immer ein riesiges Kompliment, ne?
Ja, schön.
Gab es auch negative Erfahrungen?
Eher tatsächlich in der Praxisfindungsphase.
Und ja, das haben wir darüber gesprochen oder haben wir off the records darüber gesprochen?
Ich glaube, wir haben so ein bisschen off the records davon gesprochen tatsächlich. Und das knüpft auch so ein bisschen an unsere letzte Folge an. Ich hab ja nicht nur die Praxis angeguckt, die es jetzt im Endeffekt geworden ist, auch andere Praxen. Und tatsächlich, wir hatten ja so ein bisschen das Thema Familie, Frauen, Kinder letztes Mal. Und es ging ja diesmal bei mir praktisch gar nicht darum, dass ich mit den Leuten geredet habe, weil ich mich anstellen habe lassen wollen. Dann hätte ich, auch wenn ich es da komisch gefunden hätte, aber ich hätte es in dem Konzept noch irgendwo verstanden. Aber tatsächlich wurde ich von Praxisabgebern, auch in dem Sinne, dass ich die Praxis übernehme und sie da überhaupt keine finanziellen Karten mehr drin hatten, gefragt, wie das denn mit meiner Familienplanung aussieht und wie ich mir das dann selbstständig vorstelle und wenn ich die Praxis jetzt kaufe, wie das dann werden soll. Und das war tatsächlich immer gleich bei den ersten Terminen, beim ersten Kennenlernen, und das fand ich doch sehr befremdlich und auch unpassend in der Situation tatsächlich, ja.
Aber das ist, ich finde es total lustig, also ich sag's mal tragikomisch.
Ja, so kann man es sehen.
Also auf der einen Seite ist es ja wirklich lächerlich und auf der anderen Seite, also im Sinne von komisch, und auf der anderen Seite ist es wirklich tragisch. Kein Mann würde gefragt werden danach, wie sollte es denn
Nein.
Familienplanung sein?
Überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich auch wenn es da nicht erlaubt ist, wenn das ein potenzieller Arbeitgeber macht, dann verstehe ich ja irgendwie den Fragehintergrund noch. Der will wissen, ob er irgendwie für mich aufkommen muss oder sonst was. Aber wenn der seinen Laden verkauft und danach gar keine Abhängigkeiten mehr mit mir pflegt, dann finde ich die Frage halt umso anmaßender.
Ja, und was ich auf der anderen Seite auch eben finde, ist, weil das zeigt ja, wie er denkt. Er denkt Richtig. Ja, dass Kind und Karriere zusammen nicht, also Kind und Praxis so, dass zusammen nicht geht oder zusammen nicht gehört.
Ja.
Und das finde ich eben schlicht, puh, ich hoffe immer, Caro, dass wenn meine Tochter mal so weit ist, also dass die sich, ich sag mal, ins Leben werfen soll, können, so, dass das einfach, dass die Art des Denkens hoffentlich ausgestorben ist.
Ja. Und da müssen wir jetzt gute Vorbilder sein.
Glaube ich schon. Ich glaube aber, das gelingt uns. Also,
Das gelingt uns. Man darf sich von sowas nicht entmutigen lassen. Also ja, so Sprüche kriegt man und dann lächelt man die weg und denkt sich seinen Teil dazu. Aber
hat aber schon auch manchmal, ich hab schon einige von denen, und ich bin mal in die Werkstatt morgens gefahren und zur Inspektion, und dann hat mich der dortige Mitarbeiter gefragt, ob ich auch in der Firma meines Mannes, also mein heutiger Ex-Mann und ich in der Firma zusammen, ob ich auch in der Firma meines Mannes arbeiten würde. Und die Reihenfolge war aber völlig anders. Ich habe die Firma gegründet, mein heutiger Ex-Mann hat sich, dann haben wir uns irgendwann zusammengeworfen, unsere Selbstständigkeiten. Ja. Und dann hat er mich gefragt, arbeiten Sie auch in der Firma Ihres Mannes? Dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, 8 Uhr ist für eine Prügelei noch zu früh.
Hatte meinen zweiten Kaffee noch nicht.
Dann habe ich gesagt, ja, ich koche da den Kaffee. Ne?
Aber es ist Wahnsinn, das würde ein Mann ja nie gefragt werden.
Nein.
Nein, die kämen gar nicht auf die Idee, diese Frage überhaupt zu stellen.
Nein, wieso?
Ja.
Der hat es dann gemerkt, hat gesagt, war eine doofe Frage. Hab gesagt, ja,
merkst du selber. Danke. Wahnsinn.
Was sind denn deine nächsten Schritte, die du jetzt so vor dir hast?
Also wie gesagt, aktuell warte ich auf die ersten Grundrissvorschläge. Die sollten jetzt so nächste Woche bei mir auf dem Tisch liegen. Und mein nächstes Projekt, weil ich das ein bisschen verbinden möchte, ist tatsächlich, dass ich mich marketingtechnisch ein bisschen beraten lasse. Also was Logo, Farbgestaltung etc., weil das natürlich sowohl von der räumlichen Gestaltung als dann später auch Visitenkarte, Paperwork zusammenpassen sollte. So, das sind so meine zwei nächsten größeren To-Dos, die vor allem dann gemerged werden müssen, und deswegen, ja, ist es das.
Wenn du das mal jetzt zusammenfasst, alles, was du weißt, schon erlebt hast, alles, was du jetzt noch so vor dir hast, hast du ein paar Tipps für zukünftige Gründerinnen, von denen du sagst, liebe Kolleginnen, das würde ich aus meinem Weg jetzt schon sagen, das ist wichtig?
Ja, ich glaube, die passen zu uns Ärztinnen, ja, die passen, glaube ich, aber auch zu jeder anderen Frau und wahrscheinlich auch zu den meisten Männern, die gründen wollen. Ich bin ein Mensch, ich achte sehr auf meine Intuition und das würde ich tatsächlich vielen Gründerinnen sagen, wenn du das Gefühl hast, was fühlt sich richtig oder was fühlt sich falsch an, dann hör da drauf. Meistens liegt man damit nämlich richtig. Es ist einfach, du kommst manchmal in eine Praxis rein, die du dir anguckst zur Übernahme und wenn du den Fuß über die Schwelle setzt, weißt du schon, das passt nicht, dann hat das meistens seine Gründe und meistens ist es richtig. Dann authentisch zu sein, weil ich glaube, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist und auch was, wovon unsere Patienten sehr profitieren können, wenn wir uns ehrlich zeigen, wenn wir zeigen, wer wir als Ärzte und als Menschen sind, weil wenn wir irgendwo angestellt sind, ob es Klinik, ob es MVZ-Praxis ist, man hat immer so einen gewissen Mantel drüber und einen gewissen Hut aufgesetzt von den Vorgesetzten und da muss man eine gewisse Rolle spielen. Aber wenn es das eigene ist, dann ist, glaube ich, Authentizität was ganz Wichtiges. Und ich glaube, das Allerwichtigste, mach es, auch wenn du dich noch gar nicht bereit dazu fühlst oder wenn du denkst, das fehlt noch und jenes fehlt noch, weil 100% bereit dazu wird man sich nie fühlen und es wird immer irgendeinen Haken geben und denken, das muss ich noch erst erledigen und dann kann ich und dann sollte ich. Mach einfach und der Rest ergibt sich.
Also 80% Wissen sozusagen reicht, oder? Und dann mal ausprobieren.
Ja, und dann einfach mal trauen. Ja, es gibt nämlich auch Leute, die machen es einfach mit 20% Wissen und kommen damit auch durch. Also ja, einfach mal machen.
Es ist auch ein typisch weibliches Thema, ne? Dass wir perfekt vorbereitet sein können, bevor wir starten.
Ja, aber dann tust du es nicht.
Die Konsequenz aus diesem Wunsch, ich will perfekt vorbereitet sein, heißt aber, du startest nie.
Ja, und das ist so schade.
Ja.
Und ich glaube, ganz viele gehen den Schritt nie, weil sie immer denken, ich bin noch nicht bereit. Und dadurch gehen ganz, ganz viele tolle Ideen oder so verloren, weil die Leute sich nicht trauen, sie umzusetzen.
Ja, und der Punkt ist ja, du kannst ja nicht wirklich bereit sein, weil wie willst du etwas vorbereiten, was du nicht gelebt hast, ne? Also ja. Das bedeutet ja, du trittst am 1. Januar, du kannst zwar jetzt mitlaufen und wie auch immer, aber es ist immer noch keine Selbstständigkeit und am 1. Januar kriegst du neue Schuhe. Ja. Und in diese Schuhe musst du reinwachsen.
Ja, und ich werde mich am 31.12. um Mitternacht nicht bereit fühlen. Natürlich nicht. Aber es wird gut werden und es wird funktionieren und von daher und manchmal muss man sich einfach trauen zu springen.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für uns heute. Ich freue mich, dass du wieder da warst. Ich sage heute schon, wir versprechen unseren Zuhörern Folge 3, wenn du angekommen bist, wenn du deine Praxis renoviert hast und du hast so das erste bisschen Routine, dann machen wir ein neues Update und dann werden wir erzählen, wie es dir geht. Dann kannst du uns nämlich auch schon erzählen, wie ihr euch in eurem neuen Haus eingelebt habt. Und das hast du mir vorneweg erzählt. Dann kannst du mir auch erzählen, aus ganz persönlicher Neugier, wie die Woche Urlaub ganz alleine war. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Du machst das und ich traue mich noch nicht so recht, mir selber tatsächlich ein paar Tage alleine zuzumuten. Mhm. Ich bin gespannt, was es dann zu berichten gibt.
Ja, auf die Woche bin ich auch sehr gespannt. Noch so ein totales Ausklinken vor dem Neustart Selbstständigkeit. Ich werde berichten.
Ich freue mich. Caro, schön, dass du wieder da warst.
Vielen Dank.
Und bis dahin wünsche ich dir auf allen Ebenen, auf denen du gerade schießt, sozusagen viele Erfolge.
Das ist super lieb. Bis bald. Mach's gut.
Bis bald. Ciao.
Ciao.